Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören eine Sonderausgabe des Springer Medizin Podcast zum Thema Biomarkertests in der Brustkrebstherapie. Diese Folge haben wir mit freundlicher Unterstützung der Exact Sciences Deutschland GmbH erstellt. Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Individuell schauen und auch individuell behandeln. Und da helfen uns die Genexpressionstests, einfach eine bessere Evidenzgrundlage für die Patienten zu schaffen, damit man besser entscheiden kann.
Brustkrebs. Diese Diagnose trifft hierzulande jedes Jahr zehntausende Frauen wie ein Schock. Mehr als 70.000 Neuerkrankungen werden jährlich in Deutschland registriert. Es handelt sich damit um die häufigste Krebsform bei Frauen und überhaupt die dritthäufigste Art von Krebs. Es gibt eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten, die im Idealfall möglichst individuell auf die einzelne Patientin zugeschnitten sind. Eine wichtige Frage dabei ist, wie Ärzte und Patientinnen die Therapie mit den besten Erfolgsaussichten wählen. Wenn die Tumorbiologie, also die Charakteristika des individuellen Tumors, bekannt sind, können Arzt und Patientin den weiteren Weg gemeinsam bestimmen. Seit einigen Jahren sind Biomarkertests verfügbar, die behandelnde Ärzte und Patientinnen bei der Therapieentscheidung unterstützen. Um den Einsatz und den Nutzen dieser Tests geht es heute. Dazu spreche ich mit Frau Prof. Dr. Maggie Banis-Paluchowski. Sie ist stellvertretende Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Uniklinik Schleswig-Holstein in Lübeck, wo sie das Brustzentrum und das Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs leitet. Herzlich willkommen, Frau Prof. Banis-Paluchowski.
Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Professor Banis-Paluchowski, ich habe es eben schon kurz angedeutet, Brustkrebs kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Gibt es eine Form, die besonders häufig auftritt?
Also es gibt natürlich nicht den einen Brustkrebs, es gibt viele verschiedene Formen. Und wir haben tatsächlich über die letzten Jahrzehnte viel auch zu den Ursachen gelernt. Aber bei den allermeisten Frauen können wir nicht die eine Ursache feststellen. Das heißt, wir wissen natürlich, bei einigen Frauen spielt eine familiäre genetische Veranlagung, das heißt eine genetische Mutation, eine Rolle bei der Entstehung. Aber bei den allermeisten Frauen können wir nicht sagen, wann und warum der Brustkrebs genau gekommen ist. Das, was wir mittlerweile recht gut können, wir können tatsächlich die Tumorzellen sehr gut beschreiben, sehr gut charakterisieren, wie Sie gesagt haben. Und das ist die Aufgabe des Pathologen. Das heißt, unter dem Mikroskop sagt er uns nicht nur, ob es sich um bösartige Tumorzellen handelt, sondern auch, welche Eigenschaften sie haben. Und das ist natürlich für mich als Gynäko-Onkologin die wichtigste Information, um die Therapie zu planen. Das geht so weit, dass der Pathologe, die Pathologin sehr genau mir sagen kann, ob der Tumor beispielsweise Hormonrezeptoren hat, den HER2-Rezeptor, wie schnell sich die Tumorzellen teilen und wie aggressiv sie sind.
Und wie wird dann entschieden, welche Behandlung bei dieser Brustkrebsart eingesetzt werden soll?
Hier versuchen wir natürlich, möglichst viele Faktoren zu berücksichtigen. Nicht zuletzt auch den Wunsch der aufgeklärten Patientin natürlich. Aber damit sie auch selbst mitentscheiden kann, brauchen wir natürlich verschiedene Informationen, wie zum Beispiel die Ausdehnung des Tumors. Dazu gehört die Größe des Tumors, die Anzahl von eventuell befallenen Lymphknoten, aber auch eben diese tumorbiologischen Eigenschaften, das heißt den Rezeptorstatus. Hormonrezeptoren, HER2-Rezeptor, das heißt ein Aggressivitätswachstumsrezeptor, das sogenannte Grading, Differenzierungsgrad, der sagt uns, wie aggressiv die Tumorzellen sind. Und dann gibt es noch den Marker Ki-67, das ist ein Proliferationsmarker. Das heißt, hier wird gemessen, wie viele der Tumorzellen gerade dabei sind, sich zu teilen. Und diese Informationen liegen tatsächlich schon sehr früh vor, das heißt nach der ersten Biopsie und nach der Diagnostik. Dazu gehört in der Regel Mammographie und Ultraschall, haben wir diese Informationen. Dann interessiert es uns auch, ob die Organe in Ordnung sind. Das heißt, ob der Tumor nicht gestreut hat, das überprüfen wir mit einer Computertomographie und Skelettszintigraphie, das heißt Lunge, Leber und Knochensystem, da sind die häufigsten Metastasierungsorte, da wird es ausgeschlossen, dass der Tumor in diese Organe gestreut hat. Das müssen wir nicht immer machen, aber bei allen Tumoren, die ein bisschen größer sind oder wo Lymphknotenbefall vorliegt, ist es empfehlenswert. Und dann können wir tatsächlich schon in der Tumorkonferenz besprechen, welche Form der Behandlung in Frage kommt. Das kann beispielsweise die Operation als erster Behandlungsschritt sein. Das kann aber auch eine Chemotherapie sein, Antihormontherapie oder die neuen zielgerichteten Therapien.
Jetzt ist ja eine Chemotherapie für die Patientin in der Regel eine sehr starke körperliche Belastung. Ist diese Therapieform denn grundsätzlich nötig oder wie finden Sie heraus, ob eine Patientin von einer Chemotherapie überhaupt profitiert oder nicht?
Ich gebe Ihnen absolut recht, wenn Sie sagen, dass die Patienten oft mit der großen Sorge zu uns kommen, dass wir die Chemotherapie empfehlen werden. Das ist nach wie vor so, dass das die Therapie ist, vor der man am meisten Angst hat. Jeder denkt sofort an die Themen wie Haarausfall beispielsweise, aber auch Übelkeit, Erbrechen, also die Nebenwirkungen, die durchaus unter einer Chemotherapie auftreten können. Heutzutage ist es aber so, dass viele Frauen die Chemotherapie nicht brauchen und die Frauen, denen wir eine Chemotherapie empfehlen, das sind wirklich die Frauen, die sie bekommen sollten. Das heißt, die wirklich von der Chemotherapie profitieren, also einen Gewinn, einen Nutzen haben. Aber bevor wir entscheiden, ob die Chemotherapie notwendig ist, schauen wir uns vor allem die Rezeptoren an. Bei den Tumoren, die zum Beispiel triple negativ sind, also dreifach negativ, ohne Hormonrezeptoren und ohne den HER2-Rezeptor, oder bei den HER2-positiven Tumorzellen, ist es in der Regel so, dass eine Chemotherapie empfohlen wird. Aber die meisten Frauen haben einen Tumor, der Hormonrezeptor positiv ist und HER2 negativ. Das sind ungefähr 2/3 unserer Patienten. Und das sind gleichzeitig Frauen, bei denen wir sehr lange nicht wussten, wer eine Chemotherapie braucht oder nicht. Mittlerweile wissen wir, dass man gerade in dieser Gruppe viel zu häufig die Chemotherapie verordnet hat, mit allen potenziellen Nebenwirkungen, die dazugehören. Und irgendwann haben wir eben gelernt, dass nicht jede Patientin diese Chemotherapie braucht. Speziell dafür wurden auch die sogenannten Genexpressionstests entwickelt. Das sind Tests, die am Tumorgewebe durchgeführt werden, entweder an der Stanzbiopsie, also an der ersten minimalinvasiven Biopsie aus dem Tumor, oder am Operationspräparat. Und die helfen uns tatsächlich besser zu entscheiden, ob die Chemotherapie notwendig ist oder ob man ohne Bauchschmerzen auf die Chemotherapie verzichten kann. Und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre. Denn früher war es oft so, dass wir gesagt haben, ja, Chemotherapie diskutieren, Chemotherapie anbieten. Und dann hat die Patientin selbst mitentschieden, aber ohne wirklich eine gute Grundlage für diese Entscheidung. Und das hat sich tatsächlich seit der Einführung dieser Genexpressionstests verändert.
Das heißt also, dass diese Tests möglicherweise eine wirklich unnötig starke Belastung verhindern können. Werden die denn standardmäßig eingesetzt?
Ja, also das geht ja in beide Richtungen. Also einerseits kann man mit Hilfe von diesen Tests vermeiden, dass jemand eine unnötige Chemotherapie bekommt, von der nur Nebenwirkungen tragen würde. Und auch umgekehrt, sie helfen natürlich uns Frauen zu identifizieren, die die Chemotherapie benötigen, denen man vielleicht sonst die Chemotherapie nicht empfohlen hätte. Das heißt, hier ergeben sich ja diese beiden Vorteile. Sie haben gefragt, ob diese Tests schon Standard sind. Die Antwort ist ja. Sie wurden schon im Ausland sehr, sehr lange als Standard angesehen und auch tatsächlich im Standard im klinischen Alltag auch durchgeführt. Bei uns seit einigen Jahren sind sie aber auch Teil der Regelversorgung. Das heißt, die Krankenkassen bezahlen auch mittlerweile diese Tests erfreulicherweise und so kann man das den Patienten auch anbieten, ohne dass sie selbst das bezahlen müssen.
Von den gesetzlichen Krankenkassen werden jetzt 4 unterschiedliche Genexpressionstests oder Biomarkertests, sagt man auch manchmal, erstattet. Inwiefern unterscheiden die sich denn?
Also alle 4 Tests wurden natürlich empfohlen mit einem ähnlichen Ziel. Es ging darum, in diesem Kollektiv der Frauen mit hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen Tumoren diejenigen zu identifizieren, die eine Chemo brauchen und auch diejenigen, die keine Chemotherapie brauchen. Bei allen Tests ist es so, dass diese am Tumorgewebe durchgeführt werden. Das heißt, man muss eine Probe des Tumors haben, wie gesagt, entweder die Stanzbiopsie oder das OP-Präparat. Die Evidenz ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, denn 2 dieser Tests wurden in randomisierten Studien überprüft. Das ist der Oncotype-DX-Test und der MammaPrint-Test. Die weiteren 2 wurden ausschließlich in prospektiv-retrospektiven Studien untersucht. Das hat tatsächlich eine kleine Auswirkung auf unsere Empfehlungen in der AGO-Kommission Mama. Die AGO-Kommission Mama gibt jedes Jahr die aktualisierten Empfehlungen heraus, die tatsächlich im Alltag am häufigsten verwendet werden, wenn es darum geht, leitliniengerecht zu behandeln. Und so haben alle 4 Tests eine AGO-Plus-Empfehlung bekommen, aber nur die Tests mit prospektiv randomisierten Daten einen 1b-Empfehlungsgrad und die restlichen 2 2b.
Das IQWiG, also das ist das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das hat zum Einsatz von Biomarkertests allerdings auch mitgeteilt, dass bei prämenopausalen Patientinnen eine Chemotherapie unabhängig vom Ergebnis eines Tests durchgeführt werden sollte. Wie sehen Sie denn diese Empfehlung?
Ich tue mich persönlich mit dieser Empfehlung sehr, sehr schwer. Diese Empfehlung bezieht sich auf die Daten der großen randomisierten Studie Taylor X. Das ist eine Studie, die in den Staaten durchgeführt worden ist. Und hier ging es um den Test, Oncotype DX. Das ist einer der zwei Tests, die auch prospektiv randomisierte Daten haben. An der Studie haben Frauen teilgenommen, die schon eine OP hatten als ersten Behandlungsschritt und sie haben keine Lymphknotenmetastasen gehabt, haben diesen Test am Operationspräparat, am Operationsgewebe durchgeführt bekommen und je nachdem, wie das Testergebnis ausgefallen ist, haben sie entweder die Chemotherapie gefolgt von Antihormontherapie oder die Antihormontherapie alleine bekommen. Und diese Studie war so aufgebaut, dass wenn der Test ein hohes Risiko gezeigt hat, da haben die Frauen natürlich die Empfehlung zur Chemotherapie bekommen und dann Antihormontherapie. Wenn der Test ein sehr niedriges Risiko gezeigt hat, nur endokrine Therapie. Aber für uns so richtig spannend war es natürlich in der Gruppe von Frauen, die dieses intermediäre Risiko hatten. Und sie wurden randomisiert. Das heißt, nach Zufallsprinzip eingeteilt, entweder zur Chemotherapie, gefolgt von Antihormontherapie oder zur Antihormontherapie alleine. Und in der Gesamtgruppe hat sich gezeigt, dass es keinen Unterschied gab. Das heißt, die Patienten in der Gruppe haben keinen Benefit durch die Chemotherapie gehabt. Und dann hat man sich natürlich gefragt, okay, gibt es vielleicht Frauen, wo wir ganz genau hingucken müssen? Also Subgruppen, wo wir ein bisschen anders entscheiden müssen. Und tatsächlich bei den jüngeren Frauen, in der Studie war es definiert als unter 50, hat man festgestellt, dass wahrscheinlich der Cut-off, das heißt der Wert, ab dem wir eine Chemotherapie empfehlen sollen, ein bisschen niedriger ist als bei Frauen, die älter sind. Aber trotzdem ist es eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis und mir hilft es bei der Beratung im Alltag wirklich sehr, dass ich diesen Test durchführe und dann besser mit der Patientin sprechen kann. Auch wenn ich ihr sagen kann, ihr Risiko ist so und so hoch und der Gewinn, den wir durch die Chemotherapie empfehlen, liegt bei, sagen wir, 6%, dann ist es natürlich eine gute Grundlage, um mit ihr die Vor- und Nachteile einer Chemotherapie zu diskutieren, damit sie auch selbst entscheiden kann. Das ist das, was in meinen Augen die meisten Patienten sich auch wünschen.
Jetzt haben wir über prämenopausale Patientinnen vor allem gesprochen. Sie haben auch gerade schon ältere Patientinnen angesprochen. Was ist denn mit denen, die die Menopause bereits hinter sich haben? Empfehlen Sie da auch den Einsatz von Biomarkertests, von Genexpressionstests?
Frauen, die postmenopausal sind oder über 50, das war ja nach Studie tatsächlich ein bisschen unterschiedlich definiert, ist die Evidenz sehr, sehr gut für den Einsatz des Tests. Das heißt, wenn eine Patientin nodal negativ ist und einen Testwert hat bis 25 und gleichzeitig ist sie älter als 50, dann wissen wir tatsächlich aus dieser Studie, dass sie einfach keine Chemotherapie braucht. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, der Patientin sagen zu können, wir haben jetzt einen Test durchgeführt und er gibt uns die Sicherheit, dass eine Chemotherapie hier eine Übertherapie wäre. Die Patienten sind natürlich sehr, sehr dankbar dafür, dass man einen solchen Test durchgeführt hatte. Umgekehrt, wenn der Test ein hohes Risiko zeigt, dann ist es auch natürlich für die Patientin überzeugend und sie weiß, wir haben es versucht, auf die Chemotherapie zu verzichten. Der Test zeigt aber, dass das Risiko doch erhöht ist. Wir machen die Chemotherapie. Und in meiner Erfahrung, die Frauen, die wissen, warum eine Chemotherapie empfohlen wird und auch verstehen, was der Gewinn davon ist, auch besser eine Therapie vertragen. Man muss schon natürlich auch überzeugt sein, dass die Behandlung sinnvoll ist, dass die Ärztin, der Arzt, der mir das empfohlen hat, auch auf einer guten Grundlage die Entscheidung getroffen hat. Und dann startet man natürlich ein bisschen anders in die Therapie, als wenn man kein solches Beratungsgespräch und keine solche Evidenz hat.
Frau Professor Banis-Paluchowski, vielen Dank bis hierhin. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts schon angekommen. Haben Sie vielleicht noch ein Fazit für uns zum Schluss, eine Take-Home-Message?
Ja, das Fazit wäre auf jeden Fall, individuell schauen und auch individuell behandeln. Und da helfen uns die Genexpressionstests, einfach eine bessere Evidenzgrundlage für die Patienten zu schaffen, damit man besser entscheiden kann, wer braucht die toxische Chemotherapie und wer braucht sie vielleicht gar nicht.
Frau Professor Banis-Paluchowski, ich danke Ihnen für diesen Überblick und auch für diesen Einblick dazu, wie wichtig Biomarkertests bzw. Genexpressionstests bei der Entscheidungsfindung sein können, wenn es darum geht, eine optimale Therapie für die betroffenen Patientinnen zu finden.
Vielen Dank.
Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH, die mit freundlicher Unterstützung der Exact Sciences Deutschland GmbH produziert wurde. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.